Herr Gedeanu, Sie sind nun schon seit Jahren beinahe jährlich mit Studenten aus Wien und Bukarest in Temeswar bei gemeinsamen Lesungen und Lese- und Dokumentationsreisen in Temeswar und im Banat. Welche ist die Zielsetzung und ist in diesem Jahr mit der Aktion erreicht worden?
Ich will nach wie vor diesen Zyklus der jährlichen Dezemberreisen nach Temeswar, den wir 2014 begonnen haben und der jetzt leider erst zum dritten Mal stattgefunden hat, weil ich eine Unterbrechung von ein paar Jahren dazwischen hatte, den will ich zu einer Tradition werden lassen. Und dabei geht es um mehreres. Erstens geht es um die Rückkehr ad fontes, die Rückkehr in meine Heimatstadt. Das wäre mein persönlicher Beweggrund. Zum Zweiten ist es jedes Mal ein Aha-Erlebnis und eine bereichernde Erkenntnis für die Wiener Studierenden, die sich einer Welt stellen, von der sie gar nichts wussten. Das ist die Klein-Wien-Welt, die Temeswar als Klein-Wien-Welt. Und drittens ist es, hoffe ich zumindest, für die Stafette eine Bereicherung, dass Kollegen aus dem geschlossenen deutschen Sprachraum auf Besuch kommen und dass so intensive und so schöne Lesungen entstehen und dass der Textaustausch und der Gedankenaustausch so intensiv stattfindet.
Herr Gedeanu, Sie sind in Temeswar geboren, waren auf der Lenau-Schule, haben hier Germanistik studiert. Bisher sieht alles nach einer typischen, sogar klassischen Biografie eines Temeswarer Philologen aus. Sie unterrichten aber schon seit einigen Jahren in Wien, in Bukarest. Ist das ein Bruch in der Biografie oder ist das in der neuen mobilen Welt eigentlich das Übliche?
Das Spannende der Mobilität ist vielleicht die Tatsache, dass ich seit 20 Jahren diesen Wien-Bukarest-Dualismus aufrechterhalte, einfach aus technischen Gründen, weil die Flüge, weil es da 4-5 Flüge am Tag gibt und weil, wenn man rechtzeitig planen kann und das überhaupt machbar macht. Zur Zeit, als ich das begonnen habe, war das eigentlich was Unvorstellbares, dass man so zwischen zwei so weit entlegenen Städten pendelt, zwischen zwei Ländern. Jetzt müssen wir denken, zu dem Zeitpunkt war Rumänien weder EU-Mitglied noch NATO-Mitglied. Also wir waren irgendwo am Rande der europäischen Welt angesiedelt. Und dieses Pendeln von mir war vielleicht auch eine individuelle Protestaktion gegen diese Randposition und ein Versuch, diese zwei Welten zusammenzubringen. So sehe ich das auch. Ich sehe es als einen Versuch, diese zwei Welten zusammenzubringen. Und ich darf berichten, die Bilanz der letzten 20 Jahre lässt sich so aufstellen. Ich habe bis dato um die 600 österreichische Studierende in Temeswar und Bukarest bewegt, beziehungsweise ich habe über 40 österreichische Lehrende nach Bukarest gebracht und mit ihnen Tagungen organisiert. Und ich glaube, dieser wissenschaftliche Austausch auf der germanistischen Ebene und der kulturelle Austausch auf der literarischen Ebene mit der Stafette in Temeswar ist mittlerweile zu, wie soll ich sagen, zum höheren Sinn meines Berufslebens geworden. Und ich muss sagen, es macht mir nicht nur besonders viel Spaß, sondern es bereitet mir auch sehr viel Genugtuung zu sehen, wie Leute, die da waren, nach Jahren kommen und erzählen, ja, wir waren damals in Temeswar und dann habe ich das und jenes erlebt. Und dann ist mir eigentlich aufgegangen, wie Literatur funktionieren kann oder wie sich das kanische System eigentlich in den südosteuropäischen Ländern wiederfinden lässt oder ähnliche Erkenntnisse, die Leute gehabt haben. Natürlich ist dann Bukarest wieder eine andere Welt. Das ist das Transkarpatische, nicht? Das dann zum Tragen kommt und dann Leute, die dann sowohl in Bukarest als auch in Temeswar mit waren, die stellen schon gewisse, wenn nicht anders, dann sprachliche Unterschiede fest, die sie dann amüsiert beobachten und kommentieren. Aber ich bin eigentlich sehr froh, dass ich auch Bukarest drin habe, weil ich glaube, der Wirkungskreis in Bukarest ist bestimmt genauso bedeutend wie jener in Temeswar, wegen der Größe der Stadt, wegen der mehreren Universitäten, die ich hier einbeziehe, wegen der größeren Anzahl an rumänischen Studenten, die in Bukarest von der Anwesenheit der österreichischen Kollegen profitieren.
Dieses Profitieren, handelt es sich da zum Beispiel um das Aneignen der Sprache? Ja, Sie unterrichten ja Germanistik auch in Bukarest. Geht das jetzt auch ein bisschen hinaus über den kulturellen Rahmen und in, sag ich mal, Österreich-spezifische? Es ist ja nicht ganz ist Deutschland, es ist ein Spezifikum, das da ist. Bringen Sie das auch rüber nach Bukarest?
Also ich will es mal klassifizieren. Ich mache in Bukarest grundsätzlich eine große Tagung im Jahr, eine internationale Tagung, an der 40 bis 50 Wissenschaftler teilnehmen, an der nehmen dann immer wieder auch Studenten statt. Das ist mal die eine Schiene. Die zweite Schiene ist ein studentisches Kolloquium, das ich mit Wiener Studenten in Bukarest und in Konstanza jedes Jahr organisiere. Die Universität Konstanza ist unser Partner, mit der mache ich das seit 4 oder 5 Jahren. Das funktioniert sehr gut. Das heißt, ich komme mit Wiener Studenten nach Bukarest, wir machen dort eine studentische wissenschaftliche Tagung und machen eine zweite auch in Konstanza. Da sind auch die Konstanzer Kollegen eingebunden. Das findet immer im Mai statt. Und im September machen wir dann eine einwöchige Sommerschule. In Bukarest, da kommen die Wiener und unterrichten einfach Deutsch. Also die machen Konversationskurse und im Winter, in der ersten Februarwoche meistens, machen wir dann das Gleiche nochmal in Bukarest. Das heißt, ich würde jetzt diese Tätigkeiten aufschlüsseln auf die Spracherwerbskomponente. Das ist Februar und September. Da treffen wir uns und machen einfach Sprachkurse und nicht mehr. Da gibt es im Mai dieses studentische Kolloquium, wo dann bessere Seminararbeiten besprochen werden. Und die große Tagung, da nehmen regelmäßig Masterstudenten dran teil, die ausgereifte wissenschaftliche Arbeiten vorstellen. Also das wären die 3 Stufen, auf denen dieser Austausch stattfindet. Und natürlich sind das auch Kollegen aus Bukarest, die das machen. Also auch Bukarester Studenten präsentieren Arbeiten auf dieser Tagung. Aber es ist, finde ich, sehr wichtig, dass die Bukarester Kollegen, die ja doch in einem monolingualen Umfeld ihren Alltag erleben, dass sie mit den österreichischen Kollegen zusammenkommen, und ich habe immer wieder festgestellt, dass diese Treffen sehr fruchtbar sind, sowohl für die österreichischen Studenten als auch für die rumänischen, weil ich muss sagen, die österreichischen Studenten lernen auch sehr viel daraus. Also diesen Unterricht, den sie hier geben, der prägt sie dann schon, würde ich sagen.
Nehmen die österreichischen Studenten und ihre Kollegen auch noch was anderes mit? Jetzt am Ende Ihrer Antwort haben Sie auch die andere Richtung ein bisschen beantwortet. Wir haben ja immer geschaut, was die Bukarester oder die aus Konstanz davon haben. Aber darüber hinaus, nehmen die Österreicher noch was mit? Was ist der Mehrwert, den Sie hier kriegen?
Ich glaube, es ist Ihre erste non-touristische Auseinandersetzung mit einem fremden Land, in dem Sie als Verantwortungsträger im Unterricht agieren. Erstens. Zweitens suche ich mir dann immer Studenten aus, die noch nicht ihren Bachelor abgeschlossen haben und die ihre ersten Unterrichtserfahrungen in Bukarest sammeln. Und was wir dabei, also wir machen ein Vorbereitungsseminar dazu, bevor die Leute herkommen, worauf wir dabei großen Wert legen, ist genau das, was im Unterricht manchmal leider zu kurz kommt, aus objektiven Gründen, nämlich die Konversationskurse. Wir machen keine Sprachkurse, wir machen keine Einführungen, wir machen keine Grammatik, wir machen einfach Konversationskurse. In diesem Augenblick übernehmen die österreichischen Studierenden, die ich wohl vorbereitet habe darauf, für eine Woche die volle Verantwortung für eine Gruppe. Und das ist für sie eine Lehrerfahrung, die sie mitunter auch prägt. Und ich muss Ihnen sagen, zu meiner Freude, ich mische mich sehr wenig in der Vorbereitung dieser Stunden ein, weil die österreichischen Studenten mit großer Begeisterung die Pläne aufstellen und wissen, was sie zu tun haben. Ich stehe jederzeit da, stehe zur Verfügung, man kann mich fragen, ich kann eingreifen, wenn was ist, aber grundsätzlich organisieren die österreichischen Studenten diesen Unterricht nach ihren eigenen Vorstellungen. Und ich muss sagen, es entstehen dabei manchmal wunderbare Sachen, wie kleine Theaterstücke, die sie dann am Ende aufführen, oder Plakate, die sie erstellen und auch anhand derer sie dann zum Beispiel mit den rumänischen Studenten verschiedene Interaktionsformen entwickeln. Und das ist genau der Teil, der im deutschen Unterricht in Rumänien systemgebunden natürlich zu kurz kommt, nämlich der unmittelbare Sprachgebrauch mit einem Native Speaker, der dann hier eine Woche lang praktiziert wird.
Nun, Temeswar, Ihre Heimatstadt, liegt ja zwischen Wien und Bukarest und Konstanza, eigentlich geografisch näher an Wien. Flüge gibt es schon seit Jahren nicht mehr zwischen Temeswar und Wien. Sie sind zwar öfters mit Wiener Studenten hier zur Staffette nach Temeswar gekommen, zu bilateralen Treffen. Bleibt Ihre Heimatstadt da ein bisschen auf der Strecke in Ihrer professionellen Tätigkeit?
Das ist fast eine politische Frage. Ich werde aber nicht den Politiker antworten, sondern werde sagen, dass ich mich wirklich redlich darum bemühe, es nicht auf der Strecke liegen zu lassen. Wir haben im Laufe der Jahre, war ich einige Male mit Studenten, Wiener Studenten und mit Bukarester Studenten an der Temeswarer Uni. Eigentlich war ich jedes Mal, als ich zur Staffette gekommen bin, auch an der Temeswarer Uni. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir die Kontakte zur Temeswarer Uni auch weiterhin entwickeln werden. Da liegen einige Eisen im Feuer und ich hoffe, dass sich das im Laufe der nächsten Jahre weiterentwickeln wird.
Sie haben ja Ihr Germanistikstudium ja noch vor der Wende begonnen. Die Auswahl an Studienfächern an rumänischen Hochschulen dann war ja nicht besonders groß. Für viele Absolventen des Lena-Lyzeums war Germanistik manchmal eine Art Alibi-Studium, haben es nicht unbedingt gemacht, aus Überzeugung, sondern weil es nicht viele deutsche Studiengänge gab. Wie war es in Ihrem Fall?
Das war recht ungewöhnlich, weil meine Eltern mich damals, wie das so üblich war, natürlich auf ein Medizinstudium eintrimmen wollten und das hätte ich werden sollen und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich ein braves Kind und habe dann meistens so gemacht, wie meine Eltern wollten. Das war dann damals so. Und irgendwann, seitdem hat die Schule in der 12. Klasse, im Jahr vor dieser Aufnahmeprüfung begonnen. Und ich habe noch, es scheint, 6 Wochen lang fürs Medizinstudium brav gelernt. Und irgendwann bin ich draufgekommen, dass ich ein Biologiebuch auswendig lernen muss. Komplett. Und dann habe ich so ein Gespräch mit den Eltern gehabt und gesagt, also seid mir nicht böse, aber das ist, ich meine, was hat das mit Arztsein zu tun? Das geht so nicht. Und habe dann sehr dezidiert mitgeteilt, also tut mir leid, aber das spiele ich dann nicht mehr mit. Und war aber dann vor der Variante gestanden, was soll ich jetzt machen? Weil ich wusste eigentlich nicht genau, was ich machen soll. Und ich bin, wie Sie richtig sagen, ich bin auf die Germanistik als eine Notlösung gekommen, weil mir in Temeswar keine anderen Möglichkeiten vorhanden waren. Es war eine Notlösung. Die habe ich aber gerne aufgegriffen, weil es mir eigentlich Spaß gemacht hat. Und dann kam die Belohnung dafür. Ich habe im Laufe meiner Karriere nie eine unmittelbare Relation zwischen dem, was auf meinem Gehaltskonto einläuft, und dem, was ich mache, gesehen. Das heißt, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich aus Spaß und Freude an der Arbeit gemacht. Und ich bin dann irgendwann im Laufe der Zeit draufgekommen, dass dieser Spontanentschluss von damals eine absolut glückliche Wendung für mein Leben war, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Arbeit, das heißt für mich, etwas gegen Entlohnung machen oder machen, weil man es machen muss, um sich zu erhalten. Ich arbeite nicht, weil ich arbeiten muss, sondern ich arbeite, weil ich will. Und ich glaube, da habe ich sehr großes Glück gehabt mit dieser spontanen Entscheidung.
Wann hat es denn Klick gemacht? Wann sind Sie glücklich mit der spontanen Entscheidung geworden? Sie haben ja schon während Ihrer Studienzeit aushilfsweise an der Lehnau-Schule mal mitgeholfen, wenn ein Deutschlehrer mal ausgefallen ist. Wann genau hat es Klick gemacht? Als Sie mit den ersten Schülern konfrontiert wurden, oder war es in Kontakt mit der Literatur, oder wann war der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich bin glücklich mit meiner Entscheidung?
Dieser Punkt kam, als ich meinen verehrten Lehrer Peter Kottler kennengelernt habe. Ich habe Peter Kottler zum ersten Mal als junger Student verstanden, was Diachronie ist, und habe ab dem Augenblick unbewusst sozusagen, dass das die richtige Entscheidung war, weil ich mich voll hineingestürzt habe in die klassischen germanistischen Studien, wie sie Peter Kottler betrieben hat, und ich konnte ihm stundenlang zuhören. Ich war begeistert von dem, was er erzählt hat, und ich muss sagen, was ich als an germanistischer Prägung an mir habe, das verdanke ich nicht nur, aber zum größten Teil Peter Kottler.
Super. An der Uni Wien machen Sie ja vielleicht etwas mehr, als was die Jobbeschreibung eigentlich verlangt.
Kann man so sagen, ja.
Sie führen und an oder leiten oder, sag ich mal, betreuen einen Literaturkreis, ja, mit Intermittenzen, wie ich gehört habe, namens 8:30. Was ist die Antriebsfeder dieser Tätigkeiten?
Lehre allein ist nicht das A und O. Wissenschaftliche Forschung allein ist auch nicht das A und O der Germanistik. Ich habe den Literaturkreis vor etwa 11 Jahren begründet, als ich eine Menge junger, hochbegabter Menschen im Alter zwischen 18 und 21, also damals hat es noch nicht so geheißen, aber im Bachelorstudium angetroffen habe. Und diese Menschen waren meiner Ansicht nach zu dem Zeitpunkt orientierungslos. Sie haben ein Studium begonnen und wussten nicht, was sie mit sich selbst anfangen sollten. Sie hatten aber zum anderen, es war eine Lehrveranstaltung, nannte sich Textproduktion zu dem Zeitpunkt. Es war eine Lehrveranstaltung, bei der man sich diese Jobbeschreibung selbst schreiben musste. Also es war wirklich frei, da stand einem frei, dass man da macht, was man so für richtig hält, bis auf ein paar theoretische Punkte, die man natürlich abdecken musste. Und dann habe ich gemerkt, dass diese jungen Menschen sehr viel zu sagen haben und nicht wissen, wie sie es sagen. Ich habe dann schon angestiftet und angezettelt und habe mich schon ins Zeug gelegt, damit da gute Texte kommen. Und irgendwann war es dann so, dass ich das Gefühl hatte, die schreiben viel zu gut für die knappe 90 Minuten, die ich Zeit habe für sie. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich höre jetzt um 8 auf, und ich nehme eine halbe Stunde frei, dann nehme ich ein bisschen Luft, halb 9 machen wir weiter. Und da sind immer ein paar Beherzte übrig geblieben, die von 8:30 bis offenes Ende 11 Uhr weiter mit mir zusammen an den Texten gearbeitet haben. Also es war praktisch eine spontane Gründung, die sich von selbst ergeben hat. Ich habe das nicht geplant gehabt. Und irgendwann hat sich in der Uni rumgesprochen und dann ist das 8:30 so zu einer Institution geworden, die dann weiterläuft. Es gibt die dritte 8:30-Gruppe, löst sich gerade auf. Ich mache dann nur ein Semester Pause und gründe sie dann wieder neu. Weil ein Lebenszyklus einer solchen Gruppe etwa 3 bis 3,5 Jahre dauert. Das ist ein Bachelorzyklus, bis die Leute langsam ihre Bachelorarbeiten schreiben. Und dann den Master übergehen, dann gehen sie arbeiten, haben alle Interessen. Irgendwo löst sich das für sie auf, aber sie kommen wieder zurück. Und das schönste Erlebnis, das ich hatte, war jetzt unlängst, ist ein ehemaliger Student von mir, der seit 10 Jahren unterrichtet, nach Wien gekommen mit einer eigenen Schülerin von ihm aus Krems und hat gesagt, die soll unbedingt in halb neun vorlesen, weil die so gut ist und die soll das bitte kennenlernen und soll sehen, was das ist. Die soll Germanistik studieren, so aus der soll was werden. Und ich den nach 10 Jahren gesehen habe, dass er zurück zu halb neun kommt, um seine Schülerin da reinzubringen, dann habe ich mir gedacht, na gut, das ist jetzt eine Sache, die sich ausgezahlt hat, weil da ist jemand, ist beispielhaft einer gewesen, es gibt viele solche, die das wirklich mitnehmen und weiter in den Unterricht hineinbringen. Um es genau zu definieren, das wäre Creative Writing im engeren Sinne, was wir da machen, aber es ist nicht nur das, es ist auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung dabei und es ist dieser schmerzhafte Übergang von der bemutternden schulischen Zeit bis auf die universitäre Unabhängigkeit, die in selbstreflexiven Texten in halb neun irgendwie zur Sprache kommt. Und daher auch diese begrenzte dreijährige Lebenszeit eines Zyklus.
Mehrere Absolventen dieses Zyklus sind mittlerweile schon erwachsene Menschen, stehen im Berufsleben. Mir ist bewusst, dass ganz wenige davon aus dem Beruf eines Schriftstellers oder noch schlimmer Dichters leben können. Können Sie aber von eigenen Berichten, die weiterhin geschrieben und veröffentlicht haben?
Durchaus, durchaus. Die Elisabeth Etz zum Beispiel ist eine Kinderbuchautorin geworden, erfolgreiche Kinderbuchautorin. Die Frau Franziska Füchsel hat ihren ersten Band herausgebracht, ist am besten Weg, eine erfolgreiche österreichische Schriftstellerin zu werden. Sie ist eine grandiose Schreiberin, eine der besten, die ich gehabt habe. Der Herr Cornelius Mitterer hat eine Zeit lang damit gespielt, ist aber dann natürlich irgendwann ins Fach hinein und hat es aufgegeben. Felix Dietlinger, für den ich praktisch halb neun begründet habe, der hat dann irgendwann aufgegeben und ist Theaterproduzent geworden, also ist im Bereich geblieben, aber hat noch immer, wie soll ich sagen, nostalgische literarische Tätigkeiten, die er dann, also er ist im Fach geblieben, sagen wir so, im Theater. Das sind jetzt 4 Namen, die mir so spontan einfallen, aber es gibt noch einige und wissen Sie, das Wichtige ist ja, dass vielleicht hier eine Komponente mit eingebracht wird, die für den Unterricht sehr wichtig ist, weil im Augenblick, in dem wir standardisierte Matura-Fragen haben, im Augenblick, in dem wir die Schüler auf eine Prüfung hin trimmen, geht genau das kreative Schreiben unter. Und ich glaube, im gesamten universitären Bereich ist dieses Fach höchst unterrepräsentiert und jeder, der dann halb neun mitmacht und dann in die Lehre geht, nimmt das mit. Das prägt. Das werden die Leute dann weiter hinaustragen. Und ich glaube, die sind mir sogar wichtiger wie die paar Spitzen, die dann irgendwann schriftstellerische Karriere machen, weil das sind dann Hunderte, die dann irgendwann nach 10, 15 Jahren, das sammelt sich an, diese Mengen an Menschen, die in den Unterricht gehen und dieses halb neun mitgenommen haben. Und das hat einen Multiplikatorenfaktor, den man nicht unterschätzen darf.
Sie haben von orientierungslosen Studenten berichtet, die zu Ihnen in den halb neun Literaturkreis gekommen sind. Ich habe jetzt eine Frage, die vielleicht eine Antwort provozieren könnte, die überheblich klingt, aber glauben Sie, dass von den einigen Generationen, die durch Ihre Hände gegangen sind, einigen Studenten genauso ergangen ist wie Ihnen, dass es mal, wie beim Herrn Peter Kottler, mal Klick gemacht hat und dass Sie der Auslöser für diesen Klick waren?
Das würde ich mir sehr wünschen. Ob so ist oder nicht, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Jetzt orientierungslos, natürlich nicht hundertprozentig orientierungslos im negativen Sinne, aber halt im Fach nicht orientiert. Das war die Orientierungslosigkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Und wissen Sie, ich kriege ab und zu Mails von ehemaligen Studenten und die schreiben mir dann, was sie so machen und so. Und ich glaube, das ist vielleicht das schönste und sicherste Zeichen, dass es bei einigen Klick gemacht und dass einige da mitgekommen sind. Aber ich glaube, messen würde ich es erst nach einer langen, langen Zeit, wenn man einen Strich zieht und sagt, na, was ist da passiert in den nächsten 20, 30 Jahren nach dieser Begegnung, weil dann merkt man erst, ob das wirklich bleibt und ob sich's weiterentwickelt. Dieser Drang, die Menschen raus aus dem standardisierten Schreiben von Berichten und von Erörterungen und dergleichen zu befreien und ihnen die Möglichkeit geben, sich frei schriftstellerisch zu entfalten. Sie können es mir glauben, es ist fast unvorstellbar, aber die größte Frage und das größte Problem, das die Studenten am Anfang dieses Kurses haben, ist, dass ich sage, bitte 2 Seiten, Glossenform, Essayartig, frei, wie Sie wollen, schreiben Sie, worüber Sie wollen. Die Leute sind verstört und wollen nicht verstehen, dass sie jetzt wirklich schreiben dürfen, was sie wollen. Das heißt, die Elefantenohren und Telleraugen, mit denen man durch die Welt gehen muss und Eindrücke sammeln muss, die man dann verarbeiten kann, diese Fähigkeit ist nicht gegeben. Und was halb neun macht, beziehungsweise was der Textproduktionskurs macht, ist das Eröffnen dieser Fähigkeiten und den Ausbau dieser Fähigkeiten.
Wagen Sie einen Ausblick auf 2019 oder wenn Sie keinen Ausblick haben, keine Prognose wagen wollen, was wäre Ihr größter Wunsch für 2019?
Ich habe mir heute Nachmittag diesen Staffette-Nachmittag mit den Wienern angeschaut, bin draufgekommen, dass ich 3 Jahre lang nicht gekommen bin. Im Augenblick ist mein größter Wunsch, dass ich diese Begegnungen zu Institutionen werden lasse. Und wer weiß, ich habe ja jedes Semester so einen Kurs in Wien. Was ist, wenn das nicht jährlich ist, sondern was ist, wenn wir daraus das machen, was ich aus der Winter- und aus der Sommerschule mache? Ich fahre nach Bukarest jeden Februar und jeden September und mache dann eine Woche das Winter- bzw. Sommerschule, Sprachkurs. Warum sollten wir uns nicht 3 Tage Temeswar im Winter, 3 Tage Temeswar im Sommer einrichten, in denen wir Creative Writing machen, in denen wir mit der Stafette Texte lesen? Also ob sich das noch ausgeht, ist eine andere Frage, aber das wäre im Augenblick mein größter Wunsch.
Herr Gendern, vielen Dank.